Ja, liebe PropTech-Freunde hier in Deutschland, Österreich und wie immer in der Schweiz. Ich bin's mal wieder, Thomas Gablitter, hier von dmrex.com. Heute zum nächsten Podcast. Ich glaube, es ist schon dieses Jahr der Gast 23. Ist Matthias. Matthias ist Gründer von Sight aus Münster. Matthias, bevor wir tiefer in eure Geschichte einsteigen, in die junge Geschichte, ich meine, so alt seid ihr noch nicht, dass man lange drüber sprechen kann, also schon länger, aber so dann jetzt nicht in die Länge der Zeit, der Gründungszeit. Sag mal ein paar Worte über dich. Wer bist du? Woher kommst du? Was machst du bei Sight? Und in einem kurzen Elevator-Pitch, was macht Sight?
Ja, gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf, Thomas. Genau, was macht Sight? Was mache ich? Ich bin selber Architekt, habe mich selbstständig gemacht nach dem Studium direkt, schon damals mit einer kleinen Firma, die auch schon versucht hat, Digitalisierung und Architektur zusammenzubringen. Das heißt, es war immer mehr schon eine Herzensangelegenheit. Und wir haben vor anderthalb Jahren Sight gegründet. Warum? Weil ich eben immer schon vor der Frage stand oder gestellt wurde durch unsere Investoren und auch Projektentwickler, mit denen wir viel gearbeitet haben, im normalen Architekturkontext. Was geht aufs Grundstück drauf? Da muss man irgendwo hinfahren, sich die Traufhöhen anschauen, messen, das Baurecht wälzen. Und wir haben uns halt gefragt, kann man diesen gesamten Vorgang nicht irgendwie digitaler, einfacher, kostengünstiger gestalten? Und dann war es tatsächlich so, dass ich in einer kleinen Auszeit, 3 Monate war ich im Ausland, habe dann ein Projekt gemacht mit Bambus, was gebaut in Ecuador. Und während man dort war, konnte man nochmal die Probleme tatsächlich durchdenken, die man so im Alltag hat. Habe mich dann mit einem alten Sandkastenkumpel von mir, dem David Nelson, getroffen, dem von der Idee erzählt, dass man in der Baubranche oder in der Projektentwicklungsbranche durchaus digitaler arbeiten könnte. Fand er mega gut. Dann haben wir uns zusammengesetzt, wir haben Daten gefunden, dass man das Ganze machen kann. Und so ist die Idee entstanden. Also zurück zu dem Architekturbüro, wo ich auch gerade eben Partner bin. Haben dann die Idee dort gepitcht und so ist dann die Idee zu Sight entstanden. Das heißt, wir sagen, mit unserer Software können wir einem direkt in Echtzeit sagen, was auf das Grundstück draufgeht, an Baupotenzial, was auf dem Grundstück draufsteht, an derzeitiger Baumasse, Oberflächen, was haben wir dort für Energiebedarfe von dem Gebäude, was für eine Bruttogeschossfläche haben wir da, kann man aufstocken, ja, nein. All diese Themen, die ein so bewegen, also alle initialen Fragen, die zum Grundstück entstehen, versuchen wir dort auf der Plattform zu beantworten und das eben in Echtzeit.
Sehr schön. Wir haben ja im Vorgespräch schon darüber gesprochen, ihr seid ja ein SaaS-Modell, Software as a Service, für die Kunden sozusagen, genau. Die bezahlen eine Gebühr pro Monat, pro Jahr und können die Software nutzen. Aber viel spannender finde ich sozusagen, sag mal ein paar Worte zu, ja, ihr benutzt eine KI für eure Software. Mhm. Sag mal ein paar Worte dazu, weil das ja auch für unsere Tech-Zuhörer, aber auch für Kunden, die ja auch tech-affin sind, interessiert, was steckt dahinter und was so ein bisschen der USP gegenüber anderen Produkten, ähnlichen Produkten auf dem Markt?
Ja, also vielleicht einmal zur Datengrundlage, wo, glaube ich, auch ein Unterschied ist zu anderen Produkten auf dem Markt. Wir nutzen LiDAR-Daten, das sind so Punktwolken-Scans, die gibt es von ganz Deutschland, nicht überall umsonst leider, die sind natürlich sehr, sehr datenstark. Also es sind große Datenmassen. Das war auch so unser größtes Problem, das Handling von diesen LiDAR-Punkten. Das sind 9 pro Quadratmeter. Sehr geringe Abweichungen, super genaue Daten. Die brauchen wir, um halt zu erkennen, wo Grauben sind, wo Verschattungen entstehen. Mit diesen Daten mussten wir quasi dann unsere Datenbank füttern und haben dann unsere KI, es ist also ein neuronales Netz, wenn man so möchte, haben wir selbstständig trainiert mit vielen, vielen tausenden Grundstücken, wo wir quasi gesagt haben, hey, KI, das ist ein super ausgenutztes Grundstück, schau es dir genau an und das ist kein gut ausgenutztes Grundstück. Wir haben das Ganze Property Tinder genannt und haben dann mit dem gesamten Team immer abends mehrere 10.000 Labels durchgeklickt, um die KI so zu trainieren und die brauchte so circa 10.000, 15.000 Labels, bis sie eben so gut war, dass wir eine Abweichung von nur noch 10% hatten, was unsere Einschätzung der Baumasse und des Baupotenzials anging. Also wir haben es quasi selbstständig trainiert. Jetzt bin ich nicht der Techie, das ist der David bei uns im Gründerteam. Ich bin quasi der Architekt oder der bringt die fachliche Expertise mit. Aber der könnte dir jetzt, glaube ich, noch ein bisschen mehr was dazu erzählen. Aber ich muss leider hier dann packen.
Aber es ist ja, dass unsere Zuhörer sind, sag ich mal, auch wie ich tech-affin, aber nicht tech-tief drin, genauso wie du. Deswegen passt das hier ganz gut, die Darstellung. Lass mal ein bisschen auf die Firmengeschichte gehen, weil auch unsere Zuhörer interessiert das immer sehr, sehr intensiv. Sag mal ein paar Worte zu einem Gründerteam. Du hast erwähnt, du bist ja Architekt, David sozusagen auch, sag ich mal, der Techie, aber seid ihr noch mehr Leute aus dem Gründerteam? Wie habt ihr euch nochmal gefunden? Und wie ist das Team insgesamt aufgestellt? Ja, seid ihr eher vertriebslastig, seid ihr techniklastig, seid ihr marketinglastig, um das ein bisschen zu verstehen? Genau.
Gerne. Also es ist so, dass ich bin selbstständiger Architekt, und der David hatte schon ein Startup gegründet in Hamburg und hatte Startup-Erfahrung. Ich habe mich immer mit ihm ausgetauscht. Wir sind alte Sandkastenfreunde tatsächlich. Und ja, haben wir uns so ein, zwei Mal im Jahr getroffen. Ich fand es immer mega spannend, das ganze Startup-Leben, von dem er erzählt hat. Und ich kam ja aus dem, ich will jetzt nicht sagen, alteingesessen, aber Immobilienbranche und der Architektur. Alltag ist da dann auf jeden Fall nicht, hat nicht so viel mit dem Startup zu tun. Und dann hatte ich ihm in einem ja, kleinen Sabbatjahr, will ich jetzt mal in Anführungsstrichen nennen, er hatte quasi gerade die Firma verkauft, war dann unterwegs in der Welt. Ich hatte gerade zwei Projekte quasi übergeben, war dann auch in der Welt unterwegs, habe ein Projekt in Ecuador gemacht, wie gerade schon gesagt. Und da haben wir uns dort getroffen, ich hatte ihm von der Idee erzählt. Und der war dann Feuer und Flamme. Und so ist quasi diese Grundidee entstanden. Wir sind dann zurück zu dem Architekturbüro, haben mit meinen Partnern gesprochen, haben die Idee dort gepitcht und haben gesagt, okay, das ist so spannend, das lohnt sich jetzt nicht irgendwie, das mal nebenbei auszuprobieren, neben dem Alltag. Und das ist auch so eine ganz wichtige Erkenntnis, die ich hatte. Man kann sowas, wenn dann nur 100% machen. Also es geht nicht nebenbei. Das ist so arbeitsintensiv und auch so ja, denkintensiv, dass man im normalen Alltag, wenn man noch nebenbei irgendwie ein Entwässerungsproblem hat bei einem Gebäude, kann man das nicht nebenbei stemmen. Und so ist quasi die Idee entstanden, das wirklich komplett als eigenständiges Unternehmen aufzubauen und dann eben ja mit David zu 100% dort reinzugehen. Und dann waren wir im ersten halben Jahr, haben wir dann direkt zwei, drei Tech-Leute eingestellt. Wir haben einen von dem Architekturbüro Maas und Partner, hast das Büro auch übernommen, der auch immer schon sehr technikaffin war. Und sind jetzt 16 Leute. Wir sind zu zwei Dritteln Tech getrieben. Also es war immer schon, der Ansatz Tech war immer schon wichtiger als Vertrieb. Wir haben jetzt gerade zwei Leute noch in den Vertrieb eingestellt. Und so teilen wir uns auch so ein bisschen die Arbeit. Also David macht das gesamte Thema Tech, ich mache das Thema Marketing und Vertrieb. Und natürlich auch so die fachliche Expertise. Und ja, Marketing wird jetzt quasi, treiben wir jetzt gerade voran, aber es war bislang wirklich so von der Reihenfolge Tech, Aufbau der gesamten Datenstruktur, dann Richtung Vertrieb gehen und jetzt eben Marketing, so die Reihenfolge.
Okay, sehr schön. Mit 16 Leuten ist ja die Kostenseite nicht gering. Ihr seid bestimmt Risikokapital finanziert. Kannst du da ein paar Worte dazu sagen?
Ja, kann ich. Wir sind quasi jetzt im Sommer finanziert worden mit 2,6 Millionen Euro. Also genau wie du gesagt hast, richtig. Und wir sind, wenn man so möchte, eben eine Ausgründung aus dem Büro. Sprich, da sind wir, ja, wenn man so möchte, Seed finanziert worden. Und das war jetzt quasi, also diese Runde im Sommer war jetzt quasi unsere Seed-Runde mit 2,6 Millionen.
Okay.
Und ja, jetzt machen wir dementsprechend Umsätze, skalieren das Business. Genau.
Umsätze sind ganz gut in der aktuellen Zeit, was man aktuell so hört in der VC-Szene sozusagen, wo man sagt, jetzt Wachstum war früher, jetzt ist Rentabilität gefragt. Aber ihr seid ja noch relativ frisch, das ist eine andere Lage. Sag mal, bevor wir nochmal dich als Experte befragen zur aktuellen Lage in der Immobilienwirtschaft, würde ich gerne nochmal zum Abschluss wissen, jetzt in diesem Kontext. Wir sitzen ja hier in Berlin, man hört ja auch viel von München als Gründerstadt. Wie sieht es im Münsterland aus?
Gute Frage. Münster macht sich zurzeit in meinen Augen so als PropTech-Stadt gar nicht so schlecht. Also wir haben ein paar Startups, die hier dementsprechend herkommen. Wir waren auch im Accelerator des Digital Hub Münsterlands. Da haben wir quasi unser erstes Büro gehabt, für ein Jahr umsonst. War auf jeden Fall so die ersten Berührungspunkte mit der Digi-Szene hier in Münster. Wobei, glaube ich, gar nicht so schlecht. Aber klar ist noch Luft nach oben Richtung Berlin und München. Aber es ist eine schöne Stadt und sie ist auch Real Estate affin. Also wir haben viele
Okay.
Projektentwickler hier in der Region. Also das passt ganz gut.
Meine,
Genau.
und meine, ihr habt auch die Gründerszene, die wächst, aber ihr habt den Tatort, ja. Den viele Zuschauer
Den
kennen wahrscheinlich
Tatort, richtig.
unter, den Münster-Tatort ist mein Lieblingstatort. Aber habe ich auch lange nicht mehr geschaut. Lass noch mal zum Abschluss dich noch mal ein bisschen kitzeln. Wir haben ja eine Lage in der Immobilienwirtschaft, die ja angespannt ist. Aber wir haben auch größere Megatrends, wie zum Beispiel nachhaltiges Bauen, aber das ganze Thema wirtschaftliches Bauen und Zurückbauen, das mit Firmen sozusagen, die bestimmte Materialien aus Gebäuden wieder benutzen für andere Bauten. Wie siehst du das Thema aktuell, vor allem Nachhaltigkeit und wirtschaftliches Bauen? Und in welchem Kontext spielt Seid dort oder könnte dort spielen?
Ja, sehr gute Frage. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass wir uns auf die LiDAR-Daten spezialisiert haben, weil es eben so genau den Bestand abbildet. Und das ist für uns auch extrem wichtig. Ich glaube, vielen Architekten war das schon so vor 3, 4 Jahren klar, dass sich die Zukunft im Bestand abspielt, beziehungsweise mit dem Bestand abspielen muss. Und deswegen war es für uns eben sehr wichtig, dass wir so viel wie möglich initial über den Bestand auch erfahren. Und da sehe ich eben auch eine große Chance. Es ist eben so, dass wir das Gebäude bewerten nach Lage auf dem Grundstück. Wie steht das dort? Was habe ich da für Oberflächen? Wir werden in Zukunft auch daran kommen, dass wir erkennen können, was für Materialitäten dort entstehen. Sprich, was habe ich für eine Fassade? Wie alt ist das Gebäude? Wie groß ist meine Fensterfläche? Um eben das Thema A-zu-V-Verhältnis zu bewerten, Energiebedarfe des Gebäudes zu bewerten. Und ich glaube, dass das jetzt nicht einfach nur so nett gesagt ist, man soll mit dem Bestand arbeiten. Logischerweise kann man nicht jeden Bestand erhalten, das muss man auch nochmal klar sagen. Aber wenn man die Stadt oder den urbanen Kontext so als Warenhaus versteht, dass man eben sagt, okay, wenn ich über dem einen Gebäude nicht neu, also nicht abreißen kann, beziehungsweise abreißen kann, dann nehme ich mir eben das, was in diesem Gebäude drinsteckt, kann ich quantifizieren. Und kann eben auch sagen, was steht quasi in der Stadt als Masse. Und der andere Weg ist eben, mit dem Bestand zu arbeiten, das aufzustocken. Dafür haben wir eine Suche entwickelt, die nach speziellen Gebäudetypen, speziellen Grundstückstypen suchen kann. Wir haben jetzt gerade mit der Presse ausgerollt, haben in Berlin nach Aufstockungspotenzial zum Beispiel gesucht. Wir haben gesagt, hey, such uns Grundstücke oder beziehungsweise Dachflächen mit 250 Quadratmeter Minimum, die man mindestens um ein Geschoss aufstocken kann, wo beide Nachbargrundstücke aber auch schon höher sind, also mindestens 2 Geschosse höher. Das heißt, dass auch die baurechtliche Situation dort einfach ist. Und da haben wir 8.000 Wohnungen gefunden, circa, ich glaube, 50.000 Quadratmeter Fläche, die dort entstanden ist, Potenzialfläche logischerweise. Und ich glaube, da liegt eine große Zukunft drin, den Bestand eben zu qualifizieren. Es ist so, dass man auch mit viel KfW-Mitteln derzeit den Bestand auch wirtschaftlich tatsächlich nutzen kann. Das ist, glaube ich, so eines der wichtigsten Themen, sprich Bestand sanieren, seriell sanieren, mit dann eben noch aufstocken. Da bekomme ich von der KfW-Bank derzeit auch sehr, sehr hohe Fördermittel mit diesem Worst Building oder Worst Performing Building Index, kriege ich da sehr hohe Rückzahlungen beziehungsweise Fördergelder. Und das ist ein Thema neben dem geförderten Wohnungsbau, was sich, glaube ich, gerade noch so lohnt. Aber wahrscheinlich muss die Politik auch hier nochmal eingreifen, damit der Neubau sich dementsprechend auch wieder mehr lohnt. Weil da sind die Fördermittel ganz klar auf den Bestand fokussiert und nicht auf den Neubau.
Okay, sehr schön. Ja, Matthias, vielen Dank für den Einblick in Zeit. Vielen Dank sozusagen, dass du dir heute Zeit genommen hast. Liebe Zuhörer, auch vielen Dank an euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Podcast. Wie ich immer gern betone, gerne den Podcast liken, bewerten, weiterleiten. Denn je mehr Leute es hören, desto besser für Matthias, desto besser für mich, desto besser für die ganze Branche. Also, liebe Zuhörer, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Matthias, vielen Dank. Tschüss.
Danke, dass ich hier sein durfte.